mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Technische Innovation und Gesellschaft von Immanuel Mesthin, Cambridge, USA. Professor Mesthin war Philosoph und lehrte 13 Jahre lang an der Rutgers-Universität in New Jersey. Zuvor war er Direktor eines technologie- und sozialwissenschaftlichen Programmes an der Harvard-Universität. Auch beriet er die Regierung in Fachfragen. Mesthin starb 1990 im Alter von 69 Jahren. Sein Manuskript, das wir jetzt verlesen lassen, stammt von 1968.
Das Thema meines Vortrages kann in drei zueinander in Beziehung stehenden Behauptungen zusammengefasst werden. Erstens, werden neue Technologien angewandt, so müssen sie zu sozialem Wandel und zu Veränderungen gesellschaftlicher und individueller Werte führen. Zweitens, neue Technologien werden heute und in der voraussehbaren Zukunft so zahlreich, wirkungsvoll und häufig eingeführt und bewirken einen so extensiven und fortlaufenden Wandel, dass wir von nun an Veränderung als das prinzipielle oder essentielle Charakteristikum der Welt betrachten müssen, die wir zu verstehen suchen und mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Drittens, die besondere Art des Wandels, die wir im Bereich des Sozialen und der Wertvorstellungen beobachten und die wir in ständig steigendem Maße zu erwarten haben, ist nicht unabhängig von der Tatsache, dass sie gerade durch die Einführung und Anwendung von neuen Technologien zustande kommt. Wenn diese letzte Annahme richtig ist, besteht eine gewisse Hoffnung, dass wir allmählich die intellektuellen und politischen Hilfsmittel mit Erfolg entwickeln, die notwendig sind, um zukünftige Entwicklungen vorauszusagen. Ich werde die einzelnen Punkte nun kurz erörtern. Eines der augenfälligsten Merkmale der Technologie besteht darin, dass sie zu Veränderungen in der physischen Natur führt. Eine neue Technologie können wir deshalb folgendermaßen definieren. Sie ermöglicht eine neue Methode der Einführung eines physischen Wechsels oder sie schafft eine vollkommen neue physische Möglichkeit oder Alternative, die vorher einfach nicht bestanden hat. Dementsprechend bewirkt eine neue Technologie auch Veränderungen, indem sie einige der dem Menschen bis dahin verfügbaren Alternativen ausschließt. Die Beseitigung von Alternativen ist jedoch kein Ergebnis der Technologie, sondern ergibt sich als Folge der Wahl eines neuen Weges, den die Technologie geschaffen hat. Dafür gibt es viele Beispiele. Sobald man sich für moderne Installationsmethoden entschieden hat, ist die Gesellschaft mit der Dorfpumpe unmöglich geworden. Die Ausnutzung industrieller Techniken schließt die Wahl eines ländlichen oder idyllischen Lebens im Grunde genommen aus. Auto und Flugzeug erkaufen uns zwar Beweglichkeit, aber auf Kosten der Festigkeit und Beständigkeit von persönlichen Beziehungen. Mit anderen Worten, die Ausbeutung einer jeden Möglichkeit erfordert ihre Kosten, also auch die der durch die Technologie neu geschaffenen Möglichkeiten. Wie ich schon angedeutet habe, besteht die Annahme, dass die neuen Möglichkeiten gewählt werden. Aus diesem Grunde besteht die weitere Annahme, dass man sich entscheiden wird, die neuen Kosten zu zahlen. Technologie beginnt also damit, dass sie Möglichkeiten der Auswahl zu denen hinzufügt, die dem Menschen schon verfügbar sind, und sie führt dazu, dass sie sein Spektrum oder seine Auswahlmöglichkeiten verändert. Letzteres ist ebenso wie das vorhergehende ein Wandel infolge der Technologie. Das primäre Ergebnis der Technologie besteht demzufolge darin, materielle oder physische Möglichkeiten zu vervielfältigen und zu variieren und dadurch dem Menschen neue und veränderte Möglichkeiten anzubieten. Diese enthalten selbstverständlich wiederum die Möglichkeit, neue Fehler zu machen. Da neue Möglichkeiten und Gelegenheiten meistens neue Organisationsformen des menschlichen Bemühens zu ihrer Realisierung und Ausbeutung erfordern, führt Technologie im Allgemeinen zu sekundären Ergebnissen, die als soziale Änderungen erscheinen. Diese Änderungen müssen darüber hinaus dergestalt sein, dass sie zur Ausbeutung der von der Technologie neu geschaffenen Möglichkeiten beitragen. Sonst wäre es nicht sinnvoll, von den sozialen Auswirkungen der technologischen Wandlungen auch nur zu sprechen. Soziale Folgen sind sicherlich nicht ausschließlich und eindeutig durch den Charakter von Neuerungen bedingt, aber sie können auch nicht gänzlich unabhängig von ihm sein und dennoch als Folgen angesehen werden. Das Aufkommen nuklearer Waffen hat die militärische Organisation eines Landes verändert, nicht die Struktur seiner publizistischen Mittel. und der Abschuss von Satelliten beeinflusst die internationalen Beziehungen sehr viel direkter als die Institutionen des organisierten Sports. Mit anderen Worten, es besteht eine Übereinstimmung zwischen der Technologie und ihren Folgen, die als geistige Grundlage für alle Forschungen über die sozialen Auswirkungen der Technologie dient. Das Wesen dieser Übereinstimmung besteht darin, dass letztlich die Technologie die neuen physischen Möglichkeiten schafft, die der Gesellschaft neue Alternativen anbieten. Und die Gesellschaft kann aus ihnen einen Vorteil ziehen, wenn sie ihre Institutionen und Verfahrensweisen reorganisiert. Dieser Prozess verläuft nicht in entgegengesetzter Richtung. Sicherlich, welche Technologien in bestimmten Zeiten entwickelt werden, ist abhängig von der bestehenden sozialen Organisation und von dem Wertsystem, das zu dieser bestimmten Zeit herrscht. Ich will die Wechselwirkungen zwischen Technologie und Gesellschaft nicht unterschätzen, vor allem nicht in komplexen Gesellschaften, in denen die Wechselwirkungen erkannt und gelenkt werden können. Aber diese Wechselbeziehung löscht die Identität der Agierenden nicht aus. Die materielle Initiative bleibt bei der Technologie und die soziale Anpassung an sie bleibt die Folge. Eine neue Technologie bedeutet ebenso, dass sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Änderung im Wertsystem einstellt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, unsere Werte, das heißt, was wir wünschen und erhalten wollen, stellen eine Auswahl aus dem dar, was wir möglicherweise erreichen können. Wäre dem nicht so, würde die Moral vor dem Vorstellungsvermögen zurückweichen. Wenn wir sagen, dass Technologie möglich macht, was vorher nicht möglich war, meinen wir, dass wir nun erreichen oder haben können, was wir vorher nicht haben konnten. Unsere alten Wertvorstellungen werden also in Frage gestellt, weil wir sie durch bewusste Veränderung ihrer materiellen Bedingungen beeinflussen können. Anders gesagt, sowohl das, was wir schätzen, als auch die Art und Weise, in der wir entscheiden, was wir schätzen, können sich wandeln, weil Technologie neue Werte schaffen kann. Zweitens, eine bestimmte Technologie kann auf eine bestimmte Art der Änderung von Wertvorstellungen deuten, da gewisse Attitüden und Werte förderlicher für die wirkungsvollste Ausnutzung der Möglichkeiten einer neuen Technologie sind als andere. Wir drehen uns mit dieser Argumentation nicht im Kreise, weil technologischer Wandel unweigerlich das Neue impliziert. Die zu einer bestimmten Zeit bestehenden Werte bedingen die Wahl der Technologien, die eine Gesellschaft treffen wird. Aber diese Wahl wird auf der Grundlage der voraussehbaren Folgen der neuen Technologie getroffen werden. Das Wesen der Technologie als Schöpferin neuer Möglichkeiten besteht jedoch darin, dass jede Innovation ein unreduzierbares Element der Ungewissheit, der unvorhersehbaren Folgen enthält. Deshalb müssen zwei Berechnungen angestellt werden, eine vor und eine nach der Innovation. Die erste ist eine Berechnung der Erwartungen, die zweite ist eine Berechnung der Ergebnisse. Aufgrund der technischen Innovation inhärenten Ungewissheit wird sich in der Regel eine Differenz zwischen den beiden Berechnungen ergeben. In dieser Hinsicht wird eine neue Technologie zu Wertänderungen führen. Unser Zeitalter ist charakterisiert durch die bewusste Förderung von technologischem Wandel. Besonders in einer modernen Industriegesellschaft gibt es vielfältige Machtverhältnisse, die auf dieses Ziel hinarbeiten. Erstens ökonomischer Druck. Hier wird auf die größere Leistungsfähigkeit verwiesen, die durch eine neue Technologie erreicht werden kann. Das hervorstechendste Beispiel hierfür ist der fortlaufende Modernisierungsprozess im industriellen Unternehmertum. Zweitens gibt es den politischen Druck, der die größere absolute Wirksamkeit einer neuen Technologie erstrebt, wie etwa die unserer neuesten Waffen. Drittens erhoffen wir von einer neuen Technologie mehr und mehr, dass sie uns hilft, mit unseren sozialen Problemen fertig zu werden. Viertens gibt es das, was ich den Mount Everest-Komplex nenne, der einfach dadurch zum Handeln anspornt, dass die Technologie, die es ermöglicht, erreichbar ist. Raumfahrzeuge führen zu Vorbereitungen für eine Landung auf dem Mond. Schließlich gibt es das Apollo-Syndrom, das heißt politische und industrielle Interessen, denen an der Entwicklung einer neuen Technologie gelegen ist, verfügen über ein begründetes Anrecht und machtvolle Mittel, die notwendig sind, um ihre Annahme und weit verbreitete Anwendung voranzutreiben. Diese gesellschaftlichen Triebkräfte, immer neue Technologien zu entwickeln und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Technologie sozialen Wandel zur Folge haben wird, sind die Bedingungen einer Welt, deren bestimmendes Merkmal Veränderung ist. Einer Welt, die ich einmal als heraklitische beschrieben habe, nach dem vorsokratischen Philosophen Heraklit, der Veränderung als das Wesentliche des Seins betrachtete. Wenn Wandel eine so durchdringende Gültigkeit in der Welt hat, muss er auf die Art und Weise abfärben, in der wir Welt verstehen, organisieren und berechnen. Die bloße Tatsache der Veränderung wird Einfluss haben auf unsere Gefühle und Gedanken, auf unsere Institutionen und Gewohnheiten, auf unsere Politik und unser Wertsystem. Diese haben sich bis heute meistens in der Annahme entwickelt, dass Stabilität charakteristischer sei für die Welt als Veränderung. Das heißt, Wandel war lediglich eine vorübergehende Störung der Stabilität oder ein Übergangsstadium zu einem neuen und voraussichtlich besseren und höheren stabilen Status. Wird diese grundlegende metaphysische Annahme untergraben, dann werden unsere Haltung gegenüber der Welt und unsere Annäherung an die Welt und die Gesellschaft fundamentalen und weitreichenden Änderungen unterzogen. Wir sind gezwungen, uns auf eine systematische Erwartung von Wandel einzustellen, der geistige, soziale und politische Folgen haben wird. Im intellektuellen Bereich ist die bedeutendste Konsequenz dieser neuen Einstellung vielleicht die wachsende gesellschaftliche Rolle von Wissen. Eines der Dinge, die wir lernen, ist, dass wir uns nicht allein der Bedeutung von Wissenschaft und Technologie widmen müssen, sondern darüber hinaus auch dem Wissen an sich und den Institutionen des Wissens ganz allgemein. Durch die spektakulären Leistungen und die Verheißungen der modernen Technologie ist diese so schnell zu so großer Bedeutung erhoben worden, dass wir zeitweise blind waren für übereilten Enthusiasmus. Wir neigen dazu, Technologie mit einem fast dämonischen Charakter zu belegen und waren oft bedrohlich nahe daran, zu weit zu gehen in unserer Einstellung zur Technologie als Erklärung für fast alles. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit jedoch allein auf die direkten Folgeerscheinungen der Technologie beschränken, geraten wir in Gefahr, die noch bedeutungsvolleren und durchdringenderen Auswirkungen des technologischen Wandels auf unsere industriellen, politischen und erzieherischen Institutionen und Praktiken aus den Augen zu verlieren. Diese weiterreichenden gesellschaftlichen Veränderungen können nicht immer als Folge der Technologie an sich verstanden werden. Vielmehr müssen die Tendenzen, die sie enthüllen, sehr häufig in irgendeiner Form mit der wachsenden gesellschaftlichen Rolle von Wissen in Verbindung gebracht werden. Diese Schlussfolgerung wird erhärtet durch eine Anzahl aufdeckbarer Konsequenzen infolge des Fortschritts in Wissenschaft und Technologie. Erstens, die wachsende Bedeutung von Forschung, Entwicklung und systematischer Planung in der Industrie. Zweitens, die zunehmende Häufigkeit und das Anwachsen von auf Wissen basierenden Industrien. Drittens, die Einbeziehung technischer Experten auf fast allen Ebenen der Regierung. Viertens, die steigende Abhängigkeit einer erfolgreichen Regierung von der Verfügbarkeit von Information und statistischer Analyse. Fünftens, die wachsende Bedeutung von Erziehung und Ausbildung für den erfolgreichen Eintritt in eine produktive gesellschaftliche Funktion. Und sechstens, die zunehmende soziale Rolle von Universitätslehrern und anderen Forschungsexperten, die in der Form von freien Beratern, Forschungsmanagern, wissenschaftlichen Gremien und so fort tätig sind. Bei all diesen Entwicklungen geht das Konzept von Technologie allmählich über in das breitere Konzept von Wissen, in dem Technologie als ein Teil unter anderen betrachtet wird. Zu den sozialen Auswirkungen des technologischen Wandels, die wir gerade einigermaßen zu verstehen beginnen, gehören diejenigen, die sich auf unsere wesentlichen Institutionen, auf unsere Produktionsprozesse, auf unsere Berufsstruktur und auf unsere soziale und individuelle Umgebung beziehen. Früher war es so, dass Industrie, Regierung und Universitäten fast unabhängig voneinander agieren konnten. Sie können es nicht länger, da technische Kenntnisse in steigendem Maße für eine erfolgreiche Arbeitsweise von Industrie und Regierung notwendig sind und weil Universitäten als die wesentlichen Quellen und Sammelpunkte des Wissens deshalb soziale Dienstleistungen zu ihren traditionellen Aufgaben von Forschung und Lehre hinzufügen müssen. Der wirtschaftliche Aufschwung, der durch die moderne industrielle Technologie verursacht wird, beschleunigt die Vermischung der Institutionen, weil er die vormals relativ klaren Unterschiede zwischen den privaten und öffentlichen Teilen der Gesellschaft verwischt. Da wir in steigendem Maße über Hilfsmittel verfügen, die nicht nur für die Produktion der herkömmlichen Konsumgüter und Dienstleistungen erforderlich sind, wird die Forderung nach solchen öffentlichen Gütern wie Erziehung, Stadtsanierung, Luft- und Wasserreinhaltung usw. erhoben. Dies führt zu einer wachsenden Beweglichkeit und Vermischung unserer traditionellen Handels- und Regierungseinrichtungen, wie von einer zunehmenden Zahl von Beobachtern angemerkt wird. Auf einer benachbarten Ebene erkennen wir, dass, wenn die Technologie Menschen auch nicht stellungslos macht, indem sie die Arbeitsstellenzahl im Ganzen genommen vermindert, sie doch einige Berufe überflüssig macht, da deren Aufgaben jetzt wirkungsvoller von Maschinen als von Menschen ausgeführt werden können. Was dies für die neu entstehenden Arbeits- und Berufsstrukturen bedeutet, darauf hat Robert Heilbronner eindringlich hingewiesen. Was vor allem nötig wird, ist eine neue, ausweitbare Gruppe von Arbeitsplätzen, um das gleiche Auffangpolster zu schaffen, das einst durch Büro- und Dienstleistungsgewerbe gegeben war. Das heißt, bevor auch diese anfingen, mechanisiert zu werden. Und wenn dies das Ziel ist, dann ist es nicht schwierig zu erkennen, wohin wir schauen müssen, um solche Arbeitsplätze zu finden. Wir brauchen uns lediglich zu fragen, welche Aufgabenbereiche in unserer Gesellschaft sind eindeutig und zugegebenermaßen nicht ausreichend besetzt. Die Antwort wird von jeder Stadt gegeben, und zwar durch den Mangel an ausreichendem Wohnraum, durch die nicht verschönerten und schlecht unterhaltenen Straßen und Parks, durch die nicht ausreichend geschützten Bürger, die nicht ausreichend ausgebildeten Kinder und die nicht ausreichende Fürsorge für Jugendliche, Alte und Kranke. Eine der hervorragendsten Folgen des technologischen Wandels ist, mit anderen Worten, eine neue soziale Verantwortung, Mechanismen und Verfahrensweisen von beruflichen Neuerungen einzuführen und zu etablieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass das mehr als ein Übergangsproblem ist. Es stellt eine qualitative und andauernde Veränderung im Wesen der menschlichen Gesellschaft dar, die konsequenterweise auf die Wahrnehmung des überall vorhandenen Wandels folgt. Diese Wahrnehmung und die vorausdenkende Haltung, die sie erfordert, haben einige bezeichnende Folgeerscheinungen auf das Erziehungswesen, die ich hier nicht im Einzelnen untersuchen will. Sie müssen, wie ich meine, Folgendes einschließen. Erstens, eine Verringerung der Bedeutung von handwerklicher Ausbildung. Zweitens, infolge davon eine steigende Wertschätzung der grundlegenden Techniken der Analyse und Berechnung von Alternativen. Drittens, eine Ausbildung zu beruflicher Mobilität. Viertens, die Entwicklung der Managementkenntnisse. Und fünftens, insbesondere eine Ausbildung in den Möglichkeiten und in der Anwendung der modernen intellektuellen Werkzeuge. Vor allem aber wird es vielleicht nötig sein, dass die höhere Erziehung bewusster und systematischer durchgeführt wird als in vergangenen Jahrzehnten, um so die reflexiven, synthetischen, spekulativen und selbst die kontemplativen Fähigkeiten des Menschen zu entwickeln. Denn Verstehen könnte von nun an einen höheren Wert darstellen als spezielle Kenntnisse. Da wir uns nicht länger auf die festen Werte dieser Welt stützen können, müssen wir fähig sein, auf neue geistige Anlagen zu bauen, um mit dem Wandel fertig zu werden und mit ihm zu leben. Eine analoge Folgeerscheinung zeigt sich in Bezug auf die sozialen Werte und das menschliche Werten. An vielen Stellen wird in diesen Tagen der Sorge über die Bedrohung der Werte durch die Technologie Ausdruck gegeben. Einige Autoren gehen so weit, eine Unverträglichkeit zwischen der Technologie und den Werten zu konstatieren und warnend darauf hinzuweisen, dass der technologische Fortschritt identisch ist mit der Deshumanisierung und der Zerstörung aller Werte. Wie ich bereits bemerkte, steht es außer Frage, dass der technologische Wandel die dem Menschen verfügbaren Auswahlmöglichkeiten verändert und dass einmal getroffene Entscheidungen ipso facto andere Entscheidungen ausschließen, die hätten getroffen werden können. In diesem Prozess werden einige Werte zerstört. Ebenso ist es zweifellos der Fall, dass einige gemachte Entscheidungen direkt durch die Technologie aufgezwungen sind, die sie verfügbar macht. In solchen Fällen kann der Verlust eines Wertes tragisch sein und mit Recht bedauert und beschimpft werden. Ich sehe jedoch kaum eine, oder wenn, dann nur eine emotionelle Grundlage für die Befürchtung, dass technologischer Fortschritt notwendigerweise eine fortschreitende Zerstörung der Werte bedeuten muss. Ich glaube, dass die Hauptquelle für die Ansicht, Technologie und Werte seien von Natur aus unverträglich, auf der Vermischung dessen, was wertvoll mit dem, was stabil ist, beruht. Werte ändern sich, wenn auch langsam. Sie verändern sich umso schneller, wie ich schon sagte, je schneller oder extensiver sich eine Gesellschaft entwickelt und eine neue Technologie einführt. Da der technologische Wandel ein so hervorragendes Charakteristikum unserer Gesellschaft ist, neigen wir dazu, Unstimmigkeiten in den überlieferten Werten schneller zu entdecken, als dies in anderen Zeiten der Fall gewesen sein mag. Wenn diese Beobachtung dann mit der Überzeugung verbunden wird, dass Technologie und Werte sich wesensmäßig feindlich zueinander verhalten, dann wird die Anschauung verstärkt, dass der Fortschritt der Technologie einen Niedergang der Werte und der Annehmlichkeiten einer hervorragenden menschlichen Kultur bedeuten muss. Wenn sich auch bestimmte Werte in bestimmten Zeiten und in bestimmten Gesellschaften ändern können, ändert sich doch die Fähigkeit des Wertens und die soziale Funktion der Werte nicht. Das ist der Ausgangspunkt der für menschliche moralische Erfahrungen so notwendigen Stabilität. Diese kann nicht nur, und das sollte auch nicht angenommen werden, ausschließlich in den vertrauten Werten der Vergangenheit gefunden werden. So wie die Welt und die Gesellschaft in steigendem Maße als Prozesse betrachtet werden, die unter dem Einfluss der neuen Technologie in ständigem Wandel begriffen sind, so wird auch die Wertanalyse sich auf ihre eigenen Prozesse konzentrieren müssen. Und zwar auf den Prozess der Wertung beim Individuum und den Prozess der Wertbildung und des Wertwandels in der Gesellschaft. Das Interesse muss sich, anders gesagt, von den Werten auf den Vorgang des Wertens verlagern. Denn es sind nicht bestimmte vertraute Werte als solche, die gelten, sondern die menschliche Fähigkeit, Werte aus der Erfahrung abzuleiten, sie zu benutzen und hochzuschätzen. Und dieser Wert wird durch die Technologie nicht vernichtet, sondern lediglich verändert. Abschließend möchte ich noch einige Gesichtspunkte erwähnen, unter denen der technologische Wandel und die durch ihn hervorgerufenen intellektuellen und sozialen Umwandlungen möglicherweise die Bedingungen und die Struktur einer Regierung verändern. Kurz gesagt, sie vergrößern die Rolle der Regierung in der Gesellschaft und sie vergrößern die Rolle des Wissens in der Regierung, was aufgrund der von mir bereits ausgeführten Beweggründe nicht überrascht. Ich sollte hinzufügen, dass ich unter der Bezeichnung Regierung die soziale Entscheidungsfunktion im Allgemeinen verstehe, gleich ob sie von kleinen oder großen, öffentlichen oder privaten sozialen Gruppen getragen wird. Eine aufregende Möglichkeit, die aber immer noch so verschwommen gesehen wird, dass sie fast illusorisch erscheint, besteht darin, dass das Wissen den Bereich der Politik erweitern kann. Es geht hier nicht um einen naiven Rationalismus, wie wir ihn etwa mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert verbinden. Eine Ansammlung von Wissen wird niemals vollständig über die Irrationalität triumphieren. Das ist gewiss. Noch werden rechtmäßige Interessen jemals vollständig hinter der Liebe zur Weisheit zurücktreten. Aber es gibt einige politische Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, die einfach auf der Nicht-zur-Kenntnisnahme von Informationen, die zu einem Ereignis führen, beruhen, oder auf dem Mangel an Hilfsmitteln, die möglichen Konsequenzen alternativer Vorgehensweisen vollständig zu analysieren. Und vielleicht greifen wir nicht zu weit, wenn wir erwarten, dass in solchen Fällen ein umfangreicheres Wissen zu einer größeren politischen Übereinstimmung führen könnte. Gewiss gibt es entsetzlich viele Erscheinungen in der Geschichte der Politik und in den politischen Erfahrungen, die eine positive Wechselwirkung zwischen Wissen und Politik ungewiss machen. Aber deshalb ist diese Beziehung noch nicht notwendigerweise ganz abwesend. Sie zu finden und die Gesellschaft dazu zu bringen, ihr entsprechend zu handeln, dürfte die größte Umwälzung in der politischen Forschung sein. In dem Ausmaße, in dem technologischer Wandel das Spektrum der menschlichen Möglichkeiten erweitert, vervielfältigt er auch die Zahl der Entscheidungen, die von der Gesellschaft zu treffen sein werden. Diese Entscheidungen werden außerdem wirkliche Entscheidungen sein und nicht so sehr Ergebnisse unpersönlicher Marktvorgänge. Und deshalb wird es notwendig sein, sie in einem politischen Sinne zu treffen. Da es unwahrscheinlich ist, dass wir bald fähig sein werden, zukünftige Möglichkeiten und die sie begleitenden Kosten mit einem gültigen Wahrscheinlichkeitsgrad vorauszusagen, wird die Erforschung der Bedingungen eines politischen Systems mit seiner Beweglichkeit und seinen Wertvoraussetzungen an Bedeutung gewinnen. Sie ist notwendig, um die Alternativen zu berechnen und Entscheidungen zwischen ihnen zu treffen, wann immer das Bedürfnis auftaucht. Dieses Rezept gilt gleichermaßen für die Leitung einer sich ändernden Gesellschaft wie für jene, die sich um ein fortgeschrittenes Erziehungssystem bemühen und für unsere Annäherung an das Problem der sozialen Werte. In allen drei Fällen wechselt die Betonung von der Treue zum Bekannten, Feststehenden, Formulierten und Vertrauten zu einer Haltung der Erwartung des Wandels und der Bereitschaft, sich ihm zu stellen. Diese Art von Wechsel ist es, sie taucht in vielen Bestandteilen der Gesellschaft auf, die das Kennzeichen eines sich wirklich ändernden Zeitalters ist. Die Mechanismen, Werte, Haltungen und Verfahren, die eine soziale Bereitschaftsstellung erfordert, werden der Art nach unterschieden sein von den Charakteristiken einer Gesellschaft, die sich selbst als reif und gemacht und in sicherem Gleichgewicht befindlich betrachtet. Die grundlegendste politische Aufgabe einer technologischen Welt ist es also, mit anderen Worten, die soziale Erwartung auf Umwandlung zu systematisieren und zu institutionalisieren.
Sie hörten ein verlesenes Skript von Professor Immanuel Mesthin aus dem Jahr 1968.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Ebenfalls mit Innovation, diesmal mit Innovation und Immobilität, befasst sich Helmut Klages, Professor für Soziologie an der Technischen Universität zu Berlin. Klages wurde 1930 geboren und lehrte seit 1975 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 1987 wurde er dort zum Rektor ernannt. Ein Amt, das er bis 1989 innehatte. Klages wandte sich des Öfteren gegen die allgemeine Meinung, in modernen Gesellschaften vollziehe sich ein Wandel der Werte. Der Soziologe erhielt vor knapp einem Jahr für seine außergewöhnlichen ehrenamtlichen Initiativen das Bundesverdienstkreuz am Bande. Hier für Sie sein Vortrag, den er 1970 gehalten hat.
Wer sich der Theorie der Innovation zuwendet, stößt unvermeidlich auf den französischen Sozialwissenschaftler Gabriel Tarte, der schon im 19. Jahrhundert einen interessanten Ansatz entwickelte. Tarte betrachtete die gesamte Weltgeschichte als eine Aufeinanderfolge von Innovationen und den Reaktionen auf sie. Unter diesen Reaktionen unterschied er drei Hauptfälle, nämlich Imitation, Adaption und Opposition. Imitation sollte die Übernahme einer Innovation durch andere im Wege ihrer Nachahmung und Wiederholung bedeuten. Mit Adaption war die Verknüpfung von Innovationen unterschiedlichen Entwicklungsalters gemeint. Opposition endlich bedeutet demgegenüber das Festhalten an älteren Innovationen, das heißt also Immobilität gegenüber den jeweils neueren. Von der modernen Sozialwissenschaft sind alle diese Kategorien Tarts überarbeitet und differenziert worden. So zum Beispiel haben schon vor einer Reihe von Jahren die amerikanischen Soziologen Ockburn, Nimkow und Merton Kataloge vorgelegt, in denen unter anderem auch die Formen und Ursachen der Immobilität gegenüber Neuerungen einer näheren Bestimmung zugeführt werden. Bei Widerständen gegen Neuerungen kann es, so erläutern Ockburn und Nimkow, erstens darum gehen, dass eine Innovation außerhalb ihres unmittelbaren Anwendungsbereichs große, nach Meinung vieler Leute allzu große Begleit- und Folgeaufwendungen erfordert, weil die Dinge, um deren Änderung es geht, eng mit vielen anderen verzahnt sind. Ockburn und Nimkow erwähnen das Beispiel eines voll standardisierten Kalenders mit einer genau gleichen Zahl von Wochen pro Monat, welcher zum Beispiel von der Industrie sehr bevorzugt werden würde. Die Einführung eines derartigen Kalenders würde jedoch eine Umstellung der Ferienregelungen und der kirchlichen Feiertage voraussetzen. Außerdem würde es schwieriger werden, historische Termine, die vor der Einführung des Kalenders liegen, fehlerfrei zu lesen und zu interpretieren, und während der Übergangszeit wäre mit einer Reihe von schwerwiegenden Konfusionen zu rechnen. Die letztere Überlegung verhindert bekanntlich in einigen europäischen Ländern noch heute den Übergang vom Links- zum Rechtsverkehr. Die Gefahr einer Durchbrechung und Zerstörung von Verbindungslinien zur Vergangenheit wird einem entgegengehalten, wenn man Japaner fragt, warum sie immer noch an den alten chinesischen Schriftzeichen festhalten, obwohl diese doch den Gebrauch von Schreibmaschinen verhindern. Wir könnten, so wird einem erklärt, dann Jahrhunderttausende von Büchern, die in chinesischen Schriftzeichen geschrieben sind, nicht mehr lesen und würden kulturell und wissenschaftlich verarmen. Ockburn, Nimkow, Merton und andere Sozialwissenschaftler erwähnen neben dieser einen sozialen Immobilitätsursache noch eine ganze Reihe von anderen. Besonders wichtig erscheint ihnen eine zweite, die mit der ersten eng verwandt ist. Innovationen, so führen sie aus, setzen gewöhnlich nur an einzelnen Punkten an, während die sozialen Einrichtungen, Gebräuche und Institutionen, auf die sie treffen, meist in einer schwer entwirrbaren Weise mehreren Funktionen zugleich dienen, darunter auch sogenannten latenten Funktionen, die kaum jemandem richtig bewusst sind. Dies lässt es oft sehr schwer werden, Innovationen einzuführen, weil Änderungen, die mit ihnen verbunden sind, wahre Erdrutsche im Bereich sozialer Funktionen herbeiführen können, für welche sie selbst keine Lösung bereithalten. So zum Beispiel würde jemand, der die Weihnachtsfeiertage angesichts ihrer Entleerung von den ursprünglichen religiösen Gehalten abschaffen wollte, wahrscheinlich kein Glück haben. Neben dem Widerstand der Kirchen wäre zunächst der Widerstand der Konsumgüterindustrie und des Einzelhandels erwartbar. Außerdem sind die Feiertage aber in den langfristigen Erwartungshaushalt der Bevölkerung eingebaut und gehören somit auch zu den Voraussetzungen ihres psychischen Gleichgewichts. Ähnlich steht es mit den meisten anderen zeremoniellen Formen, die es in unserer Gesellschaft gibt, wie auch bei vielen Bindungen an Symbole, die man als sogenannter aufgeklärter Beobachter gern als irrational ansieht. Ganz ähnliche Hemmungswirkungen finden wir jedoch auch in viel alltäglicheren Bereichen. So weiß man schon seit mehreren Jahren, dass Widerstände gegen Umstellungen in industriellen Betrieben oftmals ihre Ursache darin haben, dass bei einer Veränderung der technischen Arbeitsplatzstrukturen und der organisatorischen Zuordnung von Arbeitsplätzen die Statusvorstellungen, welche die Betriebsangehörigen mit ihren Tätigkeiten verbinden und damit auch ihre Selbstwertgefühle, mehr oder weniger empfindlich betroffen werden. Auch hier wächst der Innovationswiderstand aus zunächst unbemerkten, das heißt also latenten, sozialen Nebenfunktionen, welche die ursprünglich nur im Hinblick auf das Unternehmungsziel geplanten organisatorischen Strukturen von Betrieben ankristallisieren. Ähnliche Verhältnisse liegen zum Beispiel bei den Kaufentscheidungen für langlebige Gebrauchsgüter vor. Dass für den Kauf eines Autos weniger technische und ästhetische als Prestigefaktoren entscheidend sind, weiß die Autoindustrie seit Jahren. Und die Tatsache, dass der technische Fortschritt in diesem Bereich ins Stocken geraten ist, hängt damit zusammen. Wie schwer Innovationen werden, wenn durch sie der komplizierte Erwartungs- und Bedürfnishaushalt von Menschen betroffen wird, weiß aber auch jeder Flurbereiniger oder Stauseeplaner, der bäuerliche Grundeigentümer zur Aufgabe ihrer heimischen Scholle bewegen muss. Durch latente soziale Funktionen, die sie ungewollt oder auch gewollt ausüben, vermögen unter Umständen sogar kriminelle Praktiken großen Stils gegen den Zugriff von Behörden abgeschirmt zu werden. Man denke nur an das sogenannte Racket System, in dem sich die untersten Bereiche des amerikanischen Parteienwesens mit der Unterwelt begegnen, oder an die unerschütterbare Stellung der italienischen Mafia oder auch an die brasilianischen Todeskommandos, deren Tätigkeit, wie man kürzlich hören konnte, von 60% aller Brasilianer gutgeheißen wird. Zu den innovationshemmenden Immobilismen kommen dann natürlich drittens all die schlichten sozialen Gewohnheiten, die deshalb durchgehalten werden, weil sie Entlastungen vermitteln oder weil sie schon in der Kindheit eingeübt wurden und somit in die Struktur der sozialkulturellen Person eingebaut sind oder weil sie unmittelbar mit bestimmten sozialen Normen und Wertvorstellungen verknüpft sind. Von solchen Gewohnheiten, die teils in frühere Jahrhunderte zurückreichen, werden die Denkstrukturen, die Anschauungen, die Lebenszielsetzungen und die Verhaltensweisen des Durchschnittsmenschen auch heute noch zu 70-80% gesteuert. Und man kann insofern ganz ohne Polemik sagen, dass in unserer sogenannten modernen Gesellschaft vorwiegend relativ unmoderne Menschen leben. Diese Unmodernität wird auch heute noch täglich und stündlich über den Erziehungsprozess an die nachwachsenden Generationen übermittelt und sie schlägt sich in einer Fülle von Phänomenen nieder, so zum Beispiel in der immer noch unüberwundenen Unterrepräsentation von Arbeiterkindern in den weiterführenden Bildungseinrichtungen. Als vierte und letzte Gruppe von Innovationswiderständen wollen wir die sogenannten Vested Interests erwähnen. Der Ausdruck Vested Interests stammt von dem amerikanischen Nationalökonomen und Soziologen Thurston Veblen, der ihn zu Beginn der 20er Jahre einführte. Der Begriff bezieht sich auf echte Interessen ökonomischer oder nicht ökonomischer, etwa machtmäßiger Art, die sich mit der Erhaltung des Status quo verbinden und die sich insofern innovationsfeindlich auswirken. Solche Vested Interests hatte Karl Marx im Auge, wenn er den Unternehmern des 19. Jahrhunderts vorwarf, sie würden den technischen Fortschritt im Maschinenbau behindern, weil es ihnen vorteilhafter erscheine, lebendige Arbeit für sich einzuspannen. Solche Vested Interests erleben wir heute bei den landwirtschaftlichen Verbänden, die eine möglichst hohe Besteuerung des Imports ausländischer Nahrungsmittel fordern, bei der Zechenindustrie, welche eine Beschränkung der Chancen für die moderneren Energiequellen fordert, bei den Architekten, die den Fertighausbau zu verhindern versuchen und zum Beispiel bei den britischen Berufsgewerkschaften, welche die Modernisierung der englischen Industrie blockieren, weil sie berufliche Umstrukturierungen mit sich bringt und dadurch die Machtstellung der Gewerkschaften gefährdet. Wir erleben sie auch bei den Gastwirten, welche moderne Umgehungsstraßen um ihre Ortschaften angesichts des ihnen drohenden Einnahmeentgangs torpedieren wollen, wie auch bei den politischen Parteien, soweit sie ihre Zukunftsvorstellungen auf dem Altar des Stimmengewinns zu Grabe tragen. Ebenso bei denjenigen Wissenschaftlern, welche sich gegen den wissenschaftlichen Fortschritt, soweit er durch andere verursacht wird, sträuben, weil dadurch ihr eigenes Prestige als führender Gelehrter beeinträchtigt wird. Endlich auch bei denjenigen Firmen, die Patente aufkaufen, nur um zu verhindern, dass jemand auf den Gedanken kommen könnte, sie anzuwenden. Summa summarum treffen wir nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserer eigenen Gegenwart auf eine riesige Menge von unterschiedlich verursachten Immobilismen, durch die innovative Strömungen und Energien abgefiltert, unwirksam gemacht oder sogar vernichtet werden. Wenn wir die Dinge nun einmal historisch ansehen, dann erkennen wir allerdings beträchtliche Unterschiede. Wir stellen dann insbesondere fest, dass sich seit dem 19. Jahrhundert die Chancen von naturwissenschaftlich-technischen Innovationen erheblich vergrößert haben. Diese hatten in früheren Jahrhunderten nur eine äußerst begrenzte Durchsetzungschance und die Ideen, die von Einzelnen ausgedacht wurden, blieben entweder in den Notizbüchern verschlossen oder wurden zu höfischen Belustigungen degradiert. In verborgenen Schriften schlugen sich zum Beispiel die gewaltigen Ideen des englischen Franziskanermönchs Roger Bacon nieder, der schon im dunklen 13. Jahrhundert einen ausführungsfähigen Plan für eine industriell-wissenschaftliche Zivilisation entwarf. Auch Leonardo da Vinci, der primär Ingenieur, Experimentator und Erfinder war, musste den Hauptteil seiner Entwürfe und Schöpfungen in seinen Notizbüchern verschließen und wurde hauptsächlich aufgrund von Bildern, die er gewissermaßen nebenbei malte, berühmt. Die Dinge änderten sich bis zu einem gewissen Grade, als am Ende des 18. Jahrhunderts auf der Basis einiger spektakulärer Maschinenerfindungen die industrielle Revolution anlief. Aber Marx ist insoweit recht zu geben, als die meisten Unternehmer dieser Zeit tatsächlich nur sehr begrenzt an technischen Verbesserungen interessiert waren. Erst der Aufstieg der chemischen Großindustrie und der Elektroindustrie, später auch weiterer Wachstumsindustrien seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, brachte hier einen entscheidenden Wandel. Seitdem steigt allerdings die Nachfrage nach technisch-naturwissenschaftlichen Innovationen steil an. Die Wirtschaft hat seit dieser Zeit die umsatzbegünstigende Wirkung von Innovationen erkannt, Hinzu kommt ein wachsendes Interesse der Staaten an der Förderung von wissenschaftlich-technischen Entwicklungen, die ihr Machtpotenzial oder ihr politisches Prestige zu steigern vermögen. Wir erleben daher seit einigen Jahrzehnten eine in der überschaubaren Geschichte ein- und erstmalige Hochblüte der Innovationen, und wir können uns trotz Erich von Däniken vielleicht nicht ganz zu Unrecht schmeicheln, in dem ersten technisch-industriellen und wissenschaftlichen Zeitalter, das es in der bisherigen menschlichen Entwicklung gab, zu existieren. Es gibt gar keinen Zweifel. Die industriellen und politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben einen innovativen Durchbruch von gigantischen Ausmaßen ermöglicht, dessen Ende sich vorerst noch nicht absehen lässt und dessen Zukunftsmöglichkeiten Anlass zu utopischen Vermutungen geben. Gehört also, so müssen wir uns fragen, die Kategorie des Immobilismus vielleicht trotz aller Einzelfälle, die sich heute auffinden lassen, grundsätzlich der Vergangenheit an? Handelt es sich bei diesen Einzelfällen nicht vielleicht nur noch um einige wenige nachhinkende Überreste älterer Epochen, mit deren automatischen Absterben man nun, da ihnen die Wurzeln abgegraben sind, rechnen kann? Und ist es im Übrigen vielleicht nicht so, dass man die allzu große Ungeduld einiger Heißsporne, welche die utopische Zukunft am liebsten noch über Nacht hereinbrechen sehen würden, zügeln muss, weil man mit dem verfügbaren Volkseinkommen sorgsam rechnen muss und weil man in einer komplexen Gesellschaft über längere Zeitspannen hinweg planen muss, um nicht einer unüberlegten Hektik zum Opfer zu fallen? Befinden wir uns insofern heute nicht vielleicht in einer gesunden Mittellage zwischen dem Immobilismus und der Hypermobilität? Beruht die verschiedentliche Unzufriedenheit mit dem, was erreicht ist und laufend weiter erreicht wird, also nicht vielleicht nur auf kulturpessimistischer Schwarzseherei und jugendlich-intellektueller Freude am Widerspruch? Lässt sich nicht voller Stolz feststellen, dass es neben dem technisch-wissenschaftlichen auch einen sozialen Fortschritt gibt, der sich im wachsenden Realeinkommen, in der zunehmenden sozialen Sicherheit und in der expandierenden Freizeit niederschlägt? In der Tat, alle diese Fragen sind berechtigt und werden nichtsdestoweniger der Wirklichkeit doch nicht voll gerecht. Setzen wir ruhig einmal für einen Augenblick die Negativbrille auf und sehen wir uns um. Wir erkennen dann plötzlich, mitten in unsere schöne fortschrittliche Welt eingestreut oder auch in ihren Rändern, eine ganze Masse von Dingen, die es eigentlich nicht geben sollte und auch nicht zu geben brauchte. Beginnen wir ohne Scheu mit dem heute so stark diskutierten Thema der Umweltgefährdung, das heißt der Luft- und Wasserverschmutzung, der Nahrungsmittelverseuchung, der Landschaftszersiedelung und so weiter. Aber machen wir hier nicht Halt. Denken wir vielmehr ruhig auch an die große Masse der Frühinvaliden, an den Stress der Angestellten über 35, die um ihren Arbeitsplatz bangen, oder an die Leiden der sich ständig vermehrenden älteren Menschen über 65, die brutal aus dem Arbeitsprozess geworfen werden und vielfach verbittert einem sinnlosen Ende entgegen vegetieren. Oder denken wir an den Tiefstand unserer Gesundheitsaufklärung und Präventivmedizin, oder an die trostlose Monotonie unserer Satellitenstädte, oder an die Verkehrsverstopfung unserer Stadtzentren, oder an das beklagenswerte Niveau unserer Fernsehprogramme, oder an die erzwungene Verschwendung im Konsumbereich, die durch künstlich herabgesetzte Lebensspannen bei verschiedensten Artikeln entsteht, oder an die vorwiegende Teilnahmslosigkeit gegenüber dem politischen Leben oder auch nochmals an die Selbstausschließung breitester Bevölkerungsschichten vom Besuch weiterführender Bildungseinrichtungen angesichts des Wirkens von Hemmungsmechanismen, die in der Sozialwissenschaft als innere Bildungsbarrieren angesprochen werden. Wir könnten die Oders noch längere Zeit fortsetzen, aber nehmen wir ruhig die Negativbrille wieder ab. Wir haben genug gesehen. Was haben wir gesehen? Wir haben kurz gesagt die Auswirkungen von starken Innovationsbarrieren gesehen, die in unsere moderne, fortschrittliche, industriell, technische und wissenschaftliche Zivilisation immer noch eingebaut sind und an deren Position sich auf absehbare Zeit auch nicht viel ändern wird, wenn man nichts gegen sie unternimmt. Da ist zunächst einmal das, was ich als Humanbarriere bezeichnen möchte, dass die meisten Menschen auch heute noch innerlich in den Fußstapfen ihrer Väter, Großväter und Urgroßväter einherwandern, ist zum guten Teil für den miserablen Stand der Programme der Massenmedien, für die erzwungene Verschwendung im Konsumbereich, für die Existenz der Bildungsbarrieren und für die Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Politischen verantwortlich. denn in einer pluralistischen Gesellschaft, die von kollektivistischen Gemeinschaftsappellen weitgehend frei ist, neigen die miteinander konkurrierenden politischen und wirtschaftlichen Kräfte sehr stark dazu, die Menschen so zu nehmen, wie sie sie vorfinden, und aus ihren überlieferten Vorurteilen und Meinungen, Befürchtungen und Hoffnungen Gewinn zu ziehen, statt sie einem Aufklärungsprozess zu unterwerfen. So finden außerhalb der Berufssphäre nur wenige Lernvorgänge statt, und die Menschen leben in der Gesellschaft inmitten enggezogener geistiger Wände, die mit einem bunten Gemisch von mehr oder weniger simplen und stereotypen Werbeparolen und Gefühlsappellen bedeckt sind und in die der Hauch der großen weiten Welt in der Tat oft nur über Stäubesandschen Zigarettenrauch und amerikanische Westernserien eindringt. Die Rückkopplungen zwischen den Menschen und denjenigen Medien und Institutionen, die sie jenseits der engen Grenzen der Schul- und Berufsausbildung ansprechen, verlaufen stationär und kultivieren traditionelle Kleinbürgerlichkeit. Dass diese Kleinbürgerlichkeit nicht nur verhältnismäßig indifferent gegenüber Innovationen ist, sondern einen Zustand hochgradiger Ich-Schwäche und Angstanfälligkeit bedingt, wissen wir aus einer größeren Zahl sozialpsychoanalytischer Untersuchungen. Die Undurchschautheit der Umwelt schlägt für den Kleinbürger schnell ins Unheimliche um und verführt ihn mit Mitscherlich gesprochen dazu, sich in der vaterlosen Gesellschaft verwaist zu fühlen und seine Zuflucht bei zweifelhaften Sicherheiten zu suchen. Neben der Humanbarriere finden wir weiter in unserer modernen Gesellschaft etwas, was ich als Planungsbarriere bezeichnen möchte. An und für sich gibt es unter den Eingeweihten heute kaum mehr einen ernsthaften Zweifel darüber, dass eine komplexe, dynamische und innovative Gesellschaft auf ein gewisses Ausmaß an umfassender Planung angewiesen ist. Die einzelnen Disponenten in der Industrie und im Handel, aber auch in den verschiedenen Verwaltungsressorts und in den Ausschüssen der Parlamente überschauen nur noch mehr oder weniger kleine Ausschnitte aus dem gesamten Geschehen. Sie treffen, wenn sie auf sich allein gestellt sind, unvermeidlich Entscheidungen, die in anderen Bereichen, die sie nicht mehr überschauen, unerwartete und ungewollte Auswirkungen hervorrufen. Außerdem bleiben da, wo die Handlungs- und Verantwortungsbereiche nicht koordiniert werden, Lücken übrig, für die sich niemand zuständig fühlt, aus denen jedoch mehr oder weniger starke Störungen in die Gesellschaft einzufließen vermögen. Praktisch alle Dinge, die wir eben gerade mit der Negativbrille entdeckt haben, gehen, soweit sie nicht durch die Humanbarriere erklärt werden, auf derartige Koordinationsmängel zurück. Nichtsdestoweniger gibt es immer noch, und hier sitzt die Barriere, sehr starke Widerstände gegen eine Ausweitung der Planung zur gesellschaftlichen Gesamtplanung. Sehen wir genauer zu, dann erkennen wir im Hintergrund dieser Widerstände genau diejenigen Immobilismen, die wir eingangs aufgezählt haben. Viele Praktiker und Wissenschaftler versichern uns heute noch, umfassende Planung sei nicht möglich, da die Zweckverflechtungen in der Wirklichkeit zu komplex seien, da die latenten Funktionen bestehender Einrichtungen nicht beherrscht werden könnten oder weil man mit den Vested Interests zu rechnen habe. Viele neigen in dieser Situation dazu, die Negativbrille wegzuschließen und sich auf den Standpunkt zu stellen, unsere Welt sei zwar nicht ganz so fortschrittlich und schön, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber sie sei immerhin noch besser als eine sogenannte verplante Welt, in welcher der Bürokratismus regiere oder die unter Umständen gar totalitär gegängelt und manipuliert sei. Nun, liebe Hörer, wir haben hier die Negativbrille ganz bewusst aufgesetzt. Und wir haben die Widerstände gegen die Gesamtplanung zu den hauptsächlichen Innovationsbarrieren in der modernen Gesellschaft gerechnet. Das bedeutet aber, dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, wie die Humanbarriere und die Planungsbarriere überwunden werden können. Die Humanbarriere wird, wie wir gleich sagen können, ganz sicher nicht ohne eine nachdrückliche, langfristig angelegte und als erstrangiges nationales Anliegen verstandene Bildungsrevolution überwunden werden können. In dieser Hinsicht vollziehen sich gegenwärtig bereits einige hoffnungsvoll stimmende Weichenstellungen. Man wird aber darauf achten müssen, ob der Kurs, der von der heutigen Politik eingeschlagen wird, auch auf die Dauer durchgehalten wird. Denn die Kosten einer wirklich durchschlagenden und bis in die Unmodernitätswurzeln der Menschen hineinwirkenden Bildungsrevolution sind ungeheuer und liegen wahrscheinlich noch wesentlich höher als die ohnehin schon hoch genug gegriffenen Ausgabenprojektionen für das Bildungswesen zurzeit erkennen lassen. Diese zu großen Opfern zwingenden Kosten müssen ganz einfach übernommen werden, wenn unsere Gesellschaft nicht von einem immer stärker werdenden Gewicht der in der Humanbarriere steckenden Immobilismen abgebremst und zu einer stagnierenden Gesellschaft verwandelt werden soll. Ähnlich steht es mit der Planungsbarriere. Auch sie muss überwunden werden, weil es in Wirklichkeit nicht nur um die Hinnahme einzelner Störungen und Unvollkommenheiten, sondern um das zukünftige Entwicklungsschicksal unserer Gesellschaft insgesamt geht. Auch von hierher drohen zunehmende Probleme und Friktionen, welche den Blick auf die Möglichkeit einer stagnierenden Zukunft eröffnen. In diesem Bereich geht es praktisch gesehen einmal um Aufklärung darüber, dass Planung und Freiheit keineswegs, wie so oft behauptet wird, Feinde sind, sondern dass eine freiheitliche Planung, welche breite Autonomiespielräume für die individuelle Entfaltung und Initiative einschließt, möglich ist. Zum anderen geht es hier darum, diejenigen Planungswissenschaften, welche die Entwicklung einer derartigen Planung tragen können, entschlossen zu fördern und die praktischen Voraussetzungen für eine wissenschaftlich angeleitete, rationale Gesamtplanung zu schaffen. Dieser Ausblick auf die Welt der nächsten Jahrzehnte ist fern von derjenigen allzu farbenfreudigen Utopik, der man heutzutage verschiedentlich begegnet. Er ist aber auch fern von der oftmals ideologisch verschleierten Resignation, welche die Immobilismen unserer Gesellschaft rechtfertigt. Was wir durch eine bewusste Steuerung der Innovationen und durch eine planvolle Einschränkung der Immobilismen erreichen können, ist, mit Amitai Etzioni gesprochen, eine aktive Gesellschaft, welche sich die Voraussetzungen für spätere, weiterführende Entwicklungen kraftvoll erschließt. Es ist, wie ich meine, an der Zeit, sich darüber Rechenschaft abzugeben, dass in wesentlicher Hinsicht die Zukunft noch nicht begonnen hat. Wir müssen vielmehr, wie ich glaube, noch sehr viel Zeit, Geld, Energie, Optimismus und Disziplin investieren, um das ursprünglich einmal so plausibel klingende Wort Robert Jungs von der Zukunft, die schon begonnen hat, Wirklichkeit werden zu lassen.